Wie machst du Teams resilient? Nur mit einer hohen Widerstandsfähigkeit kann ein Team handeln und gewinnen. Es ist wichtig, dass man ruhig bleibt und dann Klarheit schafft, Entscheidungswege schafft, Rollen klar definiert und auch ein bisschen mutig ist. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf Podcast: Resiliente Teams aufbauen. So machst du sie krisenfest. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und wieder sprechen wir über eine der drei entscheidenden Säulen von Erfolg im Business. Es sind drei Stück. Nach all meiner Erfahrung im Geschäft, im Sport, aber vor allen Dingen im Businessumfeld brauchst du drei Dinge, um eine Firma erfolgreich zu machen. Erstens, du brauchst eine klare Strategie. Zweitens, du brauchst eine wirkliche Führungskultur, in der gutes Führen der Standard ist und nicht die Ausnahme. Und drittens, du brauchst ein richtiges Team, ein Hochleistungsteam. Und zwar eins, das Widerstand aushält, das Druck aushält, das Stress aushält, das selbst widerstandsfähig ist. Ein resilientes Team. Aber wie machst du das? Wie machst du Teams resilient? Genau darum geht es heute. Und lass mich beginnen mit einer Analogie aus dem Hochleistungssport. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass eine ganze Menge Lektionen zwischen der Welt des Business und der Welt des Sports hin und her wandern können. Und eine dieser Lektionen kommt aus dem Fußball. Und egal, ob du jetzt Fußballfan bist oder kein Fußballfan bist oder vielleicht sogar allergisch bist auf Fußball, was ja sein kann. Man braucht keinen Fußball, um glücklich zu sein. Aber man kann von diesem Sport etwas lernen. Und von einem besonderen Club kann man Resilienz lernen. Denn selbst wenn du Fußball nicht unbedingt so gerne magst, nichts damit am Hut haben solltest, bestimmt hast du schon mal den Namen Real Madrid gehört. Das ist ein spanischer Fußballclub, der Rekordsieger in der Champions League ist. Das ist das Höchste, was man im europäischen Fußball an Vereinsauszeichnungen gewinnen kann. Und 3 Jahre hintereinander wurde dieser Club von einem tollen französischen Trainer namens Zinedine Zidane zum Sieg in der Champions League geführt. 3 Mal hintereinander. Passiert nur selten in der Historie. Und in einem Kicker-Interview vor ungefähr 2 Jahren wurde dieser Trainer Zinedine Zidane gefragt: Sagen Sie mal, Herr Zidane, warum ist eigentlich Real Madrid Champions League Rekordgewinner? Und seine Antwort, die mich ein bisschen überrascht hat: Weil wir besser leiden können. Zitat Ende. Und was meinte er damit? Es fragte ihn ein Journalist: Herr Zidane, wie bitte? Was meinen Sie damit? Ja, sagt er ganz einfach: Schauen Sie sich doch mal unsere Spiele an. In jedem unserer Spiele, insbesondere in den großen Finals um die Champions League, haben wir immer wieder Phasen, in denen wir vom Gegner deutlich dominiert werden. In denen der Gegner viel stärker ist als wir. In denen wir leiden müssen. Und wir können besser leiden als unsere Gegner. Weil wir halten das aus. Wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen, dass wir mal eine ganze Halbzeit unter Wasser sind und Druck aushalten müssen. Wir wissen aber auch, dass wir nach dieser Phase zurückkommen. Und dann entscheiden wir diese Spiele für uns. Zitat Zinedine Zidane. Übertragen wir das mal auf andere Lebensbereiche, auf dein und auf mein Geschäft. So ist Resilienz einer der entscheidenden Schlüssel für langfristigen Erfolg. Nur mit einer hohen Widerstandsfähigkeit kann ein Team handeln und gewinnen. Aber wie sieht denn die Realität aus? Eine ganze Reihe von Teams sind immer mal wieder anfällig für Stress, Unsicherheit und Chaos. Unter Druck hören diese Teams dann auf zu handeln. Sie bleiben stehen. Jeder wartet ab, dass jemand etwas tut und die Initiative ergreift. Problem ist leider nur, dieser jemand erscheint nie. Ja? Es passiert einfach nichts in diesen Teams. Sie sind paralysiert. Und wie schnell ist nichts passiert? weil niemand führt und niemand die Verantwortung übernimmt. Genau deswegen ist es so wichtig, dass du dein Team resilient machst. Und ich habe dir heute mal drei mögliche Szenarien mitgebracht, die vielleicht ein Teil deiner Lösung werden können. Wie bringst du dein Team von fragil zu widerstandsfähig? Tipp Nummer 1. Von Stressreaktion zu klarem Handeln. Krisenszenarien trainieren. Wenn Stress eskaliert, dann blockiert Angst das logische Denken. Kein logisches Denken, keine Entscheidung. Keine Entscheidungen, es passiert nichts mehr. Ohne Routinen für schwierige Situationen geraten Teams dann manchmal in Panik, in Schockstarre. Die Frage ist dann, wie kann man in diesen besonders in unerwarteten Krisen stattfindenden Momenten die Leute rauskriegen aus dieser Schockstarre? Schockstarre zum Beispiel plötzlicher Kundenverlust oder Systemausfall oder riesengroße interne Konflikte. Genau dann zeigt sich, ob ein Team resilient ist oder nicht. Und wie kriegst du das hin? Wie kriegst du das Team da raus? Eine Möglichkeit ist, trainiere Krisenszenarien regelmäßig. Veranstalte What-If-Meetings, in denen das Team realistische Krisensituationen, Worst-Case-Szenarien durchspielt und sich fragt zum Beispiel, was machen wir, wenn morgen unser größter Wettbewerber seine Vertriebs- und Marketinginvestitionen verdoppelt? Oder was tun wir, wenn morgen unser größter Kunde abspringt? Entwickle präventive Maßnahmen, hab Schubladen fertig, erste Pläne da, damit du schnell den Leuten sagen kannst, wer muss was tun, damit jeder seine Rolle in einer Krise kennt. So wird Handeln zur Routine, auch wenn es brenzlig wird. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel dafür und dieses Beispiel nötigt mir den allerhöchsten Respekt ab. Ich spreche von einem großen Konsumgüterhersteller, der vor gut 2 Jahren mit ansehen musste, wie sein größter Handelskunde sein komplettes Sortiment ausgelistet hat. Größenordnung 20% vom Umsatz weg. Über Nacht. Normalerweise, was passiert dann? Schockstarre. Und dieses Geschäftsjahr geht voll in die Hose. Was hat dieses Unternehmen getan? Sofortige Reaktion. Hohe Widerstandsfähigkeit. Hohe Resilienz. Sofort in die Planung. Innerhalb von Tagen stand der Plan. Und dann wurde innerhalb von 24 Stunden entschieden, was getan wird. Und dann wurde umgesetzt. Und die Frage war, wie können wir diesen fehlenden Umsatz, der uns da rechts wegbricht, Größenordnung 20%, durch mehr Umsatz bei allen anderen Kunden kompensieren? Unmöglich? Gibt's nicht. Granatenmäßig toll, was die gemacht haben. Die haben geschafft, ein Jahr, das eigentlich verloren schien. Ein Jahr, das den Jahren folgte, wo man normalerweise so ungefähr 4% Wachstum geliefert hat, dann war man zufrieden. Sie haben es geschafft, im Jahr nach der Auslistung beim größten Kunden national 8% Wachstum zu liefern. Weil sie vorbereitet waren, weil sie schnell reagiert haben, weil sie die Ärmel hochgekrempelt haben und sich nicht lange mit dem Bewundern des Problems aufgehalten haben, sondern sofort sich gefragt haben, okay, da brechen 20% weg, wie holen wir mehr als das bei anderen Kunden wieder raus? Super Leistung, ganz toll gemacht von dieser tollen Company. Und sie haben Schritt 1 umgesetzt. Von Stressreaktion zu klarem Handeln. Chapeau. Zweiter Tipp. Wie kannst du Teams resilienter machen? Tipp Nummer 2. Von Entscheidungsstau zur Ownership-Maschine. Rollen und Entscheidungswege klar festlegen. Wenn immer du entscheidest, als Teamleaderin oder als Teamleader und plötzlich etwas von dir abhängt und alles von dir abhängt, läufst du eine Riesengefahr. Nämlich die Gefahr, dass dein Team passiv bleibt. Ja, dass plötzlich ein Entscheidungsstau da ist, weil alles muss von dir persönlich entschieden werden. Das ist nicht gut. weil vieles geht dann zu langsam. Viel besser, diese unklaren Verantwortlichkeiten, die die Eigeninitiative lähmen, die kritische Maßnahmen verzögern, besonders riskant, wenn du in schnellen Märkten Entscheidungsstau hast, weil dann ganz viele Kunden abspringen, Chancen verpasst werden. Viel besser, du definierst schon vorher Entscheidungswege klar und kommunizierst die auch. Eine mögliche Methode könnte sein, eine Ownership Map festzulegen, in der genau steht, wer für was verantwortlich ist und ab wann du als Führungskraft wirklich eingeschaltet werden musst und wann nicht. Übe mit dem Team, Entscheidungen bewusst abzugeben. Du gibst sie ab als Teamleaderin, als Teamleader und die anderen nehmen sie, auch wenn es für sie ungewohnt ist. Auch eine gute Regel, finde ich, die habe ich mir auch außerhalb von Krisenzeiten immer angewöhnt, komm nie mit einem Problem ohne Lösung. Ja? Wenn du ein Problem hast, bring mir dein Problem und mindestens 2 Lösungsvorschläge. Die müssen nicht perfekt sein, aber sie müssen da sein, weil gerade in der Krise brauchst du Leute, die mit Lösungen kommen und nicht nur Probleme bewundern. So trainierst du dein Team, selbst mitzudenken und selbst zu handeln. Diese Lösungen profitieren auch von klaren Prinzipien, die du schon weit vor einer Krisensituation besprechen und klären kannst. Ich habe das einmal erlebt und das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Als ich in einem großen Konsumgüterhersteller arbeiten durfte, tolle Company, ich habe so viel gelernt, ich bin wirklich dankbar, dass ich da beruflich groß geworden bin. Was passiert? Nach einer super Rallye, jahrelang Wachstum über Markt, jahrelang Wachstum des Aktienkurses, kollabiert plötzlich unser Aktienkurs innerhalb von 48 Stunden um mehr als die Hälfte. Ich glaube, wir sind von $116 auf $56 komplett zusammengebrochen in 2 Tagen. Und ich war ein junger Teamleader, ich hatte da vielleicht 70 Leute, ich war Anfang 30, ich komme an dem Freitagmorgen ins Business und ich schaue nur in P's. Ich sehe die Panik der Leute, Doppel-P's in beiden Augen. Und ich habe einfach ehrlich gesagt, passt mal auf Leute, wir müssen einfach anerkennen, dass das passiert ist. Ich weiß, dass jeder von euch Aktionär ist. Ja, 99% der Mitarbeiter dieses Unternehmens sind Firmenaktionäre. Ich bin's bis heute. Und ich wusste genau, fast jeder, der hier in meinem Team ist, hat auch Aktien. Und jeder, der Aktien hat, hat gerade verdammt viel verloren. Deswegen auch diese Besorgnis. Die Menschen in meinem Team waren nervös. Ja, die waren wirklich panisch. Ich habe gesagt, Leute, ruhig bleiben. Ich kann euch noch nicht genau erklären, wie es passiert ist und warum es passiert ist, aber eins kann ich euch sagen, jetzt spricht nicht der Manager Stefan. Jetzt spricht Stefan als Mensch. Keine Garantie kann ich euch nicht geben, aber eine Empfehlung kann ich euch geben. Wenn ihr jetzt 100 Euro habt und ihr wollt die investieren und ihr wisst nicht in was, dann kauft die Firmen unserer eigenen Firma. Jetzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, innerhalb von 5 Jahren werdet ihr diese Investition verdoppeln. Also wenn ihr also 100 Euro habt und könnt 5 Jahre warten, dann jetzt rein. Viele haben es gemacht und wir haben nur 3 Jahre gebraucht und haben das Geld verdoppelt. Also es war eine super Investition, weil wir in einer Megakrise waren. Also es ist wichtig, dass man ruhig bleibt und dann Klarheit schafft, Entscheidungswege schafft, Rollen klar definiert und auch ein bisschen mutig ist. Ich habe das klar gesagt, ihr redet nicht der Manager, das ist auch keine offizielle Investitionsempfehlung. Das ist eine persönliche Meinung. Und jeder, der der Meinung gefolgt ist, hat daran profitieren können. Und was genauso hilfreich war, war Orientierung durch klare Rollen, durch klare Prinzipien, durch klare Wege in der Unsicherheit. Ja, wir hatten damals zum ersten Mal in der über 160-jährigen Geschichte des Unternehmens den Fall, dass der CEO gebeten wurde zu gehen. Und es rückte ein junger Neuer nach, der wenige Tage nach Amtsantritt bei uns in Deutschland war. Er kam in den großen Raum mit 300 Plätzen, mit 700 Leuten im Raum. Der Teppich auf dem Boden hätte trotzdem geknackt, wenn eine Nadel gefallen wäre. Du hättest den Raum brennen fühlen können. Da war Nervosität im Raum. Und der Mann kommt rein und schafft es, diesen Entscheidungsstau, der jetzt drohte, weil wir so paralysiert waren, in eine Ownership-Maschine zu verwandeln, in nur 10 Minuten. Der sagte, liebe Leute, wenn ihr glaubt, ich könnte euch schon erklären, was hier passiert ist und wie wir das drehen, muss ich euch enttäuschen. Weiß ich noch nicht. Bin gerade 3 Tage im Amt. Und wenn ihr glaubt, ich könnte euch hier in Deutschland, Österreich und Schweiz schon sagen, was ihr tun müsst, um euer Business wieder umzudrehen, muss ich euch nochmal enttäuschen. Weiß ich auch noch nicht. Aber ich weiß 2 Dinge. Erstens, ich glaube an diese 10 Prinzipien. Dann hat er uns seine persönlichen Erfolgsprinzipien vorgestellt. Ich weiß das erste und das letzte heute noch auswendig, obwohl das 25 Jahre her ist. Prinzip Nummer 1, der Konsument ist der Boss. Und Prinzip Nummer 10, Veränderung anführen und nicht darauf warten, dass sie geschieht. Er hat kurz jedes der Prinzipien mit einem selbsterlebten Beispiel illustriert und sagte zweitens, glaube ich, an euch und an uns zusammen. Wenn wir diese 10 Dinge machen, dann werden wir gemeinsam aus dieser Krise wieder herauskommen. Und durch diese Dinge, durch diese Klarheit, durch diese Entscheidungsprinzipien und auch das Klären von Rollen, wer im Raum hat welche Rolle, hat er den Entscheidungsstau aufgelöst und uns wirklich wieder zu einer Ownership-Maschine gemacht, die innerhalb der nächsten 3 Jahre das Geschäft gedreht und den Aktienkurs wieder verdoppelt hat. Lektion für mich und Tipp für dich. Tipp Nummer 2. Vom Entscheidungsstau zur Ownership-Maschine. Rollen und Entscheidungswege festlegen. Und mein Tipp Nummer 3. Wie du ein resilientes Team aufbaust und langfristig wieder Erfolg aufbaust, ist kein Fehler, kein Fortschritt. Von Angst vor Fehlern zu echtem Lernen. Nach meiner Erfahrung neigen Teams vor allen Dingen unter Druck und dem Stress dazu, Fehler vermeiden zu wollen. Aus Angst vor Kritik. Und genau deswegen wiederholen sie diese Fehler. Weil niemand Fehler teilt, weil niemand Fehler machen will und weil Angst vor Kritik da ist und weil niemand redet. Deswegen werden diese Fehler auch noch wiederholt und wiederholt. Ohne Reflexion gibt es keine Weiterentwicklung. Ohne Fehler gibt es keinen Fortschritt. Besonders in Unternehmen mit starker Ergebnisorientierung. Ja, und viele der Firmen, mit denen wir in den letzten Jahren gearbeitet haben, sind im Private Equity Umfeld. Ich weiß, dass dort die Ergebnisorientierung noch höher ist als in vielen familienorientierten Unternehmen und familiengeführten Unternehmen. Aber dann besteht die Gefahr, dass Fehler unter den Teppich gekehrt werden. Dass man so tut, als wären sie gar nicht da. Ja, die Elefanten im Raum, die werden ignoriert. Man guckt so sich gegenseitig verschämt an und keiner sagt etwas. Man kehrt die Fehler unter den Teppich, anstatt sie zu korrigieren und aus ihnen zu lernen. Und das ist nicht gut. Viel besser, etabliere eine Lernkultur, die nicht Schuldige sucht, sondern Erkenntnisse gewinnt. Führe zum Beispiel selber einen Failure Friday ein, ja, an dem Leute die Erkenntnis der Woche teilen und gerne auch ihren Fehler der Woche teilen. Und die Frage diskutiert wird, wie verhindern wir gemeinsam als Team, dass dieser Fehler noch einmal geschieht. Wenn du als Führungskraft das vorlebst, wenn du Teamleaderin bist, Teamleader bist, wenn du eine Kategorie führst, wenn du ein Land führst, wenn du eine ganze Firma führst, dann erst recht. Dann solltest du der oder diejenige sein, die das Eis bricht und die aus Fehlern Lernchancen macht. Sometimes you win and sometimes you learn. Und du solltest selbst das Eis brechen und deine Fehler als erster teilen. Dann entwickelst du ein wirklich resilientes Team. Eine Idee könnte also sein, mach doch mal sowas wie eine Fuck-up-Night. Teilt eure größten Fehler, damit andere sie vermeiden können. Ich sage dir meine 3 größten Fehler meiner Karriere. Es sind 3 Riesendinger, die ich bis heute mache, aber ich mache sie bewusster, hoffentlich seltener und hoffentlich kleiner. Aber die 3 größten Fehler meiner Karriere? Erstens, das schwarze Loch der Annahmen. Ich treffe ständig Annahmen und immer wieder sind welche dabei, die total falsch sind. Und dann laufe ich in die falsche Richtung. Das schwarze Loch der Annahmen. Zweitens, brutal ehrliche Selbstreflexion. Ist mir gerade gestern wieder passiert, in der Vorbereitung eines Podcast-Interviews mit einer Kooperationspartnerin aus meinem eigenen Team. Kannst gespannt sein, kommt bald on air. Da habe ich echt gedacht, verdammt nochmal, warum nervt mich eigentlich dieser Gedanke so? Warum nervt mich diese Passage von dem Text so? Ja, weil ich nicht brutal ehrlich selbst nachgedacht habe, selbst reflektiert habe. Nur wenn man ehrlich ist mit sich selbst und ehrlich seine Schwächen auch reflektiert, kann man gewinnen. Und drittens, dritter größter Fehler meiner Karriere, das systematische Unterschätzen der Bedeutung von Netzwerken. Es ist wichtig, dass man sich mit Menschen verbindet, dass man Netzwerke baut. Das sind meine drei größten Fehler. Und ich wäre mal interessiert zu wissen, was denn deine sind. Wenn du den Mut hast, sie zu teilen, schreib mir, schreib uns an. Teil sie doch mal. Was sind deine größten Fehler? Würde ich gerne mal von lernen und werden vielleicht viele andere auch gerne von lernen. Also zusammengefasst, drei Dinge, die ich dir empfehlen möchte, wie du resiliente Teams aufbaust. Erstens, von der Stressreaktion zu klarem Handeln. Krisenszenarien trainieren. Zweitens, von Entscheidungsstau zur Ownership-Maschine. Rollen, Prinzipien, Entscheidungswege festlegen. Und drittens, keine Fehler, kein Fortschritt. Von Angst vor Fehlern zu echtem Lernen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und hat dir zumindest irgendeine kleine Idee gegeben, wie du mit deinen Teams stärker wirst, wie du dein Team resilienter machst. Wenn das so ist, dann abonniere diesen Leitwolf-Podcast jetzt. Nimm kurz dein Smartphone zur Hand, geh rein in deine App, in deinen Streaming-Service für Podcasts und abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Hinterlass uns gerne auch einen Satz mit Feedback, damit wir wissen, was wir weiter tun können oder anders machen können, um dir so viel Praxiserfahrung wie möglich hier im Leitwolf-Podcast zu geben. Ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wenn du wieder hier dabei bist im Leitwolf-Podcast. Danke und bis ganz bald. Dein Stefan.